Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Teil 2. Diesmal Zahlen und Daten zu Covid-19. Wir hatten uns beim letzten Mal darüber unterhalten, wie es zu bestimmten Konstellationen von Übersterblichkeiten kommen kann. Wir hatten Zahlen hinterfragt und hatten dazu zwei wirklich ganz, ganz interessante Gäste, und zwar Herrn Robert Rockenfeller und auch Dr. Michael Günther, also Dr. Robert Rockenfeller und Dr. Michael Günther. Und die beiden sind auch heute wieder unser Gast. Und deshalb freuen wir uns, euch beide nochmal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Robert, grüß dich.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und hallo Michael, grüß dich auch.
Grüß dich und den Jens.
Ja, genau. Und wie immer, der Jens ist auch dabei. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich auf spannende Fragen zum Thema Zulassungsstudie und Schaden-Nutzen-Verhältnis. Da habt ihr ja einiges zu publiziert und wir haben aufmerksam gelesen. Nicht alles verstanden, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen haben wir euch ja auch heute da, damit wir da ein bisschen Licht in den Tunnel bringen können.
Ja, und das werden wir auf jeden Fall, denn offizielle Zulassungsstudie bei uns im Podcast schon ganz, ganz oft hat der Jens das mal erwähnt. Er fragt sich immer auch in der Politik, warum die keiner mal richtig gelesen hat. Und deshalb starten wir einfach direkt mal mit euch beiden. Und zwar, wir haben uns das mal auch angeguckt. Wir hatten beim vorigen Mal ja von so einem Video gesprochen, das du auch publiziert hast, Robert, so eine Vorlesung von dir. Und da waren die erwarteten Todesfälle, wurden in der Zulassungsstudie von Pfizer und BioNTech unplausibel, also in Anführungszeichen unplausibel niedrig angesetzt. Und was sind denn eurer Meinung nach die Gründe dafür, dass die Annahmen für diese Zahlen so unrealistisch getroffen wurden?
Ja, also zunächst mal haben sie keine Erwartung angegeben, sondern sie haben gezählt und dann berichtet. Also sie haben berichtet, dass von den etwa 20.000 oder 21.600 Menschen in jeder Kohorte innerhalb eines Zeitraums von etwa 3 Monaten in der Impfgruppe 2 und in der Placebo-Gruppe 4 Menschen verstorben sein sollten. Und das klang für uns unplausibel niedrig, du hast es gesagt. Denn wir hätten erwartet, dass in so einer großen Menge von Menschen, in so einem großen Zeitraum, deutlich mehr Menschen sterben müssten. Und wir hatten in der ersten Folge über unser Erwartungsmodell berechnet, mit dem berichtet, mit dem wir die Erwartung berechnet haben. Und wir hätten erwartet, dass bei der Alterskohortenzusammensetzung, wie sie vorgelegen hat in den Studien, in diesem Zeitraum etwa 25 Leute in jeder der beiden Gruppen, also jeweils, hätten versterben müssen. Und das ist eine ganze Größenordnung drüber, über dem, was berichtet wurde. Und das wirft natürlich die Frage auf, die wir auch im Titel angestellt haben, wo sind all die Toten geblieben?
Ja, und du hast es ja in dem YouTube-Video so schön auch verglichen mit einer Kleinstadt, ne? Man hat ja 20.000 etwa gegen 20.000, Kontrollgruppe und Interventionsgruppe. Und dann hat man üblicherweise in so einer Stadt von 20.000 eben nicht 2 Todesfälle, sondern, ne, wenn man die Zeitung aufschlägt und man wohnt jetzt in so einer vergleichbaren Stadt, hat man natürlich am Wochenende da mehrere Todesfälle als jetzt 2 oder 4. Von daher kann das natürlich nicht stimmen.
Ja, ich meine, was uns jetzt auch erreicht hat, auch im Nachgang an dieses Video, war die Rückmeldung von jemandem, der sich selbst als in der Pharmaindustrie tätig verortet. Und der gesagt hat, ja, bei diesen Zulassungsstudien gibt es natürlich einen Selection Bias, also einen Auswahlfehler, in dem man nur sozusagen gesunde Menschen sozusagen zulässt zu diesen Studien. Wir haben dann nochmal nachgefragt, was denn sozusagen eine Erwartung ist. Also es könnte ja sein, dass es dazu Studien gibt, die uns nicht bekannt waren, dass zum Beispiel es bekannt ist, dass in Zulassungsstudien die Sterberate um Faktor 2, 3, 5, 10 niedriger ist. Interessanterweise kam als Antwort, also wir haben dazu nichts gefunden, und die Antwort kam, dass es sowas auch gar nicht gibt. Wenn es jetzt Hörer gibt, die dazu irgendwie reliable Hinweise haben, gerne an uns, weiter. Wir freuen uns immer über neue Erkenntnisse. Das heißt also, man weiß es irgendwie nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann müsste das irgendwie niedriger sein. Aber eigentlich müsste jetzt so eine Studie das gegenchecken. Also sie müsste sagen, das haben wir beobachtet. Ist das ungefähr im Rahmen einer Erwartung, die wir haben hätten können oder nicht? Und dann daraus eventuell auch Konsequenzen ziehen.
Und ich habe mir gestern einfach mal als in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal nicht in die Pfizer-Studie reingeschaut, sondern in dem Fall in die Moderna-Studie. Das ist Baden et al. Im gleichen Journal, kurze Zeit später, 2 Monate später publiziert oder 3 Monate später, also New England Journal of Medicine. Das ist die Zulassungsstudie von Moderna. Die ist etwas kleiner gestaltet gewesen mit 15.000 irgendwas pro Gruppe. Jedenfalls habe ich reingeschaut und es gibt in dieser Publikation zumindest, nicht mal im Anhang, ich glaube sogar im Haupttext, gibt es auch dann so Tabellen mit Comorbidities, wie es so schön heißt. Also was da ist aufgeschlüsselt, wie unter anderem die Ethnizität von den Teilnehmern, so eine grobe Altersverteilung ist gegeben. Und es ist aber auch gelistet, sozusagen einige, sagen wir mal, Vorerkrankungen, heißt es ja, Comorbidities, Vorerkrankungen der Patienten und der Probanden, nicht Patienten, der Probanden. Da waren zum Beispiel in den USA, nehmen wir Obesity, also die Übergewichtigkeit, Body Mass Index, glaube ich, oberhalb von 30 angegeben. Und das waren etwas über 30, irgendwas zwischen 30 und 40%, was nicht weit weg liegt aus meiner Sicht von dem Standard oder der Repräsentativ. Das ist quasi fast repräsentativ. So scheint es mir auf den ersten Blick. Ich habe das, aber wir haben das jetzt nicht quantitativ überprüft, da bräuchte man eine eigene Analyse sozusagen. Aber also so auf den ersten Blick schien mir jetzt diese Klientel der rekrutierten Probanden nicht irgendwie so besonders gesund ausgewählt. Ja, das fällt mir dazu ein. Und die gleichen Daten, die gibt es, glaube ich, auch zumindest mal im Anhang dann bei der BioNTech-Pfizer-Studie, der Wirkstoff heißt der Comirnaty, eben dieser Polak et al.-Studie, die erste, die da publiziert, diese Zulassungsstudie, da gibt es auch diese Komorbiditäten, die da genannt sind. Müsste man nur professionell analysieren, ob die dort genannt sind, dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen gesünder sind. Auf der anderen Seite, bei der Zulassungsstudie von Moderna sind es 100% US-Standpunkte, Orte gewesen, also US-Bürger, nicht mal Deutsche. Und bei der Pfizer-Studie sind es 75% in den USA und weitere 20%, über 20% in Argentinien und Brasilien gewesen, also in Südamerika. Und wenn man die Sterberaten nimmt, und dann sind die sogar etwas höher als in Deutschland. Also man stirbt in den USA und erst recht in Südamerika etwas wahrscheinlicher mit beim gleichen Alter. Sprich, wir haben die 25 als Erwartung, die der Robert gerade genannt hat, die haben wir berechnet sogar ganz konservativ mit deutschen Sterbedaten. Also wenn man die US-Daten nehme, kommen wir schon auf 30. Ja, dann wird schon 20% höher.
Ich würde gerne auch noch dazu was sagen. Wir haben nämlich diese 25 als Erwartung. Jetzt könnt ihr sagen, dass man sagt, naja, dann haben die halt Glück gehabt. 2 und 4 war sozusagen statistisch irgendwie vielleicht auch Glück. Das möchten wir aber ganz klar negieren, nämlich wir haben auch für die, die schon mal mit Statistik zu tun hatten, Konfidenzintervalle ausgerechnet. Das sind sozusagen Bereiche, in denen man die Erwartung aller Voraussicht nach vermuten würde. Und wir haben ein sogenanntes 90% Konfidenzintervall, also da, wo wir zu 90% sicher wären, dass die Werte darin liegen müssten. Das liegt zwischen 15 und 35.
Das war sogar das 95% Konfidenzintervall an der Stelle.
Das stimmt. Ja, wir haben sogar 95% Konfidenzintervall ausgerechnet. Stimmt, dankeschön. Und zwischen 15 und 35 hätten wir also ziemlich sicher erwartet. Und wenn es jetzt 17 gewesen wären, die Sie berichtet, hätten wir gesagt, okay, das ist schon noch okay im Rahmen der statistischen Unsicherheit. Aber 2 und 4 ist es absolut nicht mehr.
Dann gibt es eine Nachfolgestudie, die Follow-up-Studie für 6 Monate von den gleichen Daten. Das ist ein Dreivierteljahr später im gleichen Journal wieder publiziert worden, Thomas et al. Und das ist im Prinzip sind die Daten, die an die FDA, also quasi im Nachgang zu der, also Post-Marketing nach dem auf den Markt bringen, nach der Impfstudie, nach einem halben Jahr oder beziehungsweise mit einem sogenannten Cut-off-Date, das heißt Mitte März. Das heißt, die Daten dieser Studie bis Mitte März nur betrachtet. Das ist aber dann im Mittel sind das 6 Monate Follow-up, also nach, wie sagt man, Nachbeobachtung der Injizierten. So, und dort sind auch Tote angegeben. Und die liegen dann bei 14 und 15 in den 2 Gruppen für ein halbes Jahr. Ja, das ist natürlich ein längerer Zeitraum. Das ist wieder viel zu wenig. Also es gibt auch in der Nachfolgepublikation, wird quasi das Gleiche nochmal diagnostiziert. Und zwar gibt es eine Publikation von Amerikanern in einem kleinen Journal. Die haben nämlich genau diese FDA-Unterlagen nach den Toten durchsucht. Die haben also nicht nur in den Studiendaten, die publiziert wurden im New England Journal of Medicine, sondern die haben wirklich reingeschaut, sondern die haben in die Studiendaten selber, die eben auch rausgeklagt wurden in den USA, also in den Zulassungsdaten an die Zulassungsbehörde, die FDA, was bei uns das PEI ist. Und diese ist 2023 publiziert. Die haben also in den Originalunterlagen nach Toten gesucht und haben da drin 38 gefunden. Und die Erwartung, die geben sie dann mit US-Daten an, die liegt bei 220. Also die bringen exakt genau die gleiche Analyse, nur mit noch einem tieferen Einstieg in die FDA-Unterlagen. Und da kommt genau das Gleiche raus, wo sind die Toten geblieben? Das ist Michels et al. Im International Journal of Vaccine Theory and Practice and Research. Ja, also das heißt, das, was wir quasi ganz am Anfang gesagt haben, nämlich Polak et al., quasi zum Zeitpunkt der Zulassung, die erste Zulassungsstudie, wo die 2 und 4 Toten angegeben sind und wir 25 erwartet haben, diese Diagnose, die finden Sie dann auch ein halbes Jahr später wieder.
Vielleicht für den Laien nochmal zusammengefasst. Also wenn die Grundannahme schon mal falsch ist, was hat das am Ende dann für eine Konsequenz, wenn man das jetzt durchrechnet?
Das hat vor allen Dingen mal die Konsequenz, dass man sich hinterfragen muss, wie gültig sind überhaupt die Daten, die diese Pharmafirmen publiziert haben. Das ist die Aussage, die Meta-Aussage dieser Analyse des Vergleichs der zu erwartenden Toten und der berichteten Toten leuchtet jedem sofort ein, dass da eine Riesendiskrepanz ist und damit ist quasi die Erwartung nicht erfüllt. Und zwar an fundamentalste von fundamentalen Sicherheitsdaten. Nämlich und auch die reliabelsten. Tote zählen ist das reliabelste, was sie machen können. Alles andere ist auswählen nach klinischen und medizinischen Kriterien. Also was ist eine Nebenwirkung? Ist sie schwer? Ist sie nicht schwer? Wo ordne ich eine Krankheit ein, die ich beobachte? Das sind alles quasi komplexe Diagnosen. Tod als Ereignis ist nicht komplex. Und genau deswegen sind es die reliabelsten Daten eigentlich. Und wenn diese, und das sind Sicherheitsdaten, also wie viele Menschen sind gestorben, ist quasi eine ganz harte Frage an die Sicherheit eines Medikaments oder Impfstoffs. Und wenn da die Daten der Erwartung nicht entsprechen und so daneben liegen, ja bitte, dann soll sich bitte jetzt mal jeder selber Gedanken darüber machen, wie sind denn die anderen Daten in der Studie sozusagen, wie reliabel sind die denn? Nebenwirkungsdaten und so weiter.
Ja, und jetzt an dieser Stelle sagt dann meine Mutter, die jetzt zuhört, vielleicht, ich weiß es nicht, aber könnte sein, die würde jetzt sagen, okay, aber wir haben doch Behörden, denen muss das doch auffallen.
Ja, dazu kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Also diese Tabelle mit den Nebenwirkungen, auch diese Todesfalldaten, die lagen der Zulassungsbehörde vor. Und genau wie die Nebenwirkungen hätten auch diese Todesfälle Beachtung finden können, müssen, haben sie vielleicht auch. Wir wissen es nicht. Ich kann darüber tatsächlich einfach nur spekulieren. Es ist uns sozusagen aufgefallen und wir haben die Frage bis heute noch nicht vernünftig beantwortet bekommen. Hätten Sie aber gerne beantwortet.
Jetzt hast du ja vorhin die RKI-Protokolle erwähnt. Da haben wir ja rauslesen können, dass es eben genau andersrum verläuft, dass die Politik letztendlich den offiziellen Behörden gesagt hat, was sie da zu kommunizieren haben und nicht die Wissenschaft die Politik beraten hat, sondern in diesem Fall andersherum. Aber wir hatten ja auch zwei Regierungen in der Zeit, ja, also die, der Herr Lauterbach hatte ja einen Vorgänger, der hieß Herr Spahn, und die haben es ja letztendlich nicht gravierend anders gemacht, ne?
Nee, also in der Politik hat sich nichts geändert seit dem Lockdown-Tag. Da haben sich die Regierungen nichts gegeben, die zwei.
Ja.
Und die zuständigen Minister und die Behördenchefs sind ja auch über die Zeit des Regierungswechsels, also Herr Cihutek und der Herr Wieler waren ja dann auch noch bei der neuen Regierung in Amt und Würden.
Das heißt, ja, davon kann also man ableiten, das, man also da wurde...
Entschuldigung?
Ja, davon kann man dann natürlich dann ableiten, da wurde von Anfang an sozusagen Druck von der politischen Seite gemacht, bestimmte Dinge, ja, ich will nicht sagen durchzuwinken, aber...
Man wundert sich, ich meine, es wird ja komplett blockiert beim Paul-Ehrlich-Institut, insbesondere es gibt diese Gruppe von 5 Chemikern, die seit Jahren versucht, also zum Beispiel Herr Matuschik, Herr Düker und Herr Schnepf, sofort ein, und noch 2 andere, die seit Jahren versuchen, vom PI Stellungnahmen dazu zu bekommen, zum Beispiel diese Impfchargen, wie sie sie denn selbst untersucht haben. Also ne, quasi Qualitätsprüfung an den ausgelieferten, industrieausgelieferten Chargen durchzuprüfen. Die kriegen ja werden blockiert, kriegen keine Antwort. Andere Sache, das Paul-Ehrlich-Institut ist seit kurz vor Beginn der Impfkampagne Ende 2020 ist es verpflichtet, laut Infektionsschutzgesetz, wir hatten sie in unserer letzten Folge genannt, diese Krankenkassendaten, die Abrechnungsdaten der Ärzte einzusetzen zur Berechnung oder zur Bestimmung von Sicherheitssignalen. Das spricht, also was melden die Ärzte zurück, was an irgendwie Krankheiten in den Praxen ist oder zum Beispiel bei Impfstoffen, was wurde zurückgemeldet an Nebenwirkungen. Das ist das Paul-Ehrlich-Institut verpflichtet, gesetzlich verpflichtet. Und die Krankenkassen auch, sind beide gesetzlich verpflichtet, sich die Daten, also die Daten zu übergeben von den Krankenkassen an das Paul-Ehrlich-Institut, damit das Paul-Ehrlich-Institut als Zulassungs- und Überprüfungsbehörde, war es in dem Fall, doch genau, oder, ja doch genau, das ist sozusagen, oder war es das RKI an der Stelle, muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht mehr genau, es ist das PEI, das die Daten bekommen soll, für die Überprüfung von Impfstoffen in dem Falle. Und das hat die Daten bis jetzt nicht genommen analysiert. Es ist aber seit Jahren dazu verpflichtet. Sie können ja versuchen, beim Paul-Ehrlich-Institut mal jemanden in Ihren Podcast zu bekommen, die dazu Stellung nehmen. Also es ist sowas von offensichtlich, dass da meiner Ansicht nach Rechtsbruch begangen wurde auch, ja, aber weiterhin begangen wird. Und es gibt keinen einzigen Staatsanwalt, der da sozusagen nachhakt. Es ist eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt. Sind also nicht nur die Behörden, sondern es sind auch zum Beispiel Staatsanwälte eigentlich gefordert, die auch nicht reagieren.
Also mein schwerwiegendster Punkt eigentlich bei dieser Zulassungsstudie, geht jetzt von dem Thema ein bisschen weg, aber war eigentlich die Tatsache, dass diese sterile Immunität ja überhaupt gar nicht überprüft wurde, aber von der Politik einfach übernommen wurde und als Narrativ bis hin zur Abstimmung im Bundestag Richtung allgemeine Impfpflicht genutzt wurde und darauf auf der Basis, auf dieser, naja, man könnte das jetzt wirklich Schwurbelei nennen, auf dieser Schwurbelei wurde dann ja auch die Aussetzung der Grundrechte für eine gewisse Minderheit begründet. Und das ist mein krassester Punkt eigentlich an dieser Zulassungsstudie.
Mit der sterilen Immunität meinen Sie aber quasi die, wenn ich es richtig, bin ja jetzt auch nicht, aber ich denke, das bedeutet, dass man quasi, wenn man geimpft ist, dann quasi nicht weiter infektiös ist, nicht wahr?
Dass man mit der Impfung das Virus nicht mehr weitergeben kann.
Ja genau, also dass man dann, man als Individuum quasi nicht mehr infektiös für das nächste Individuum ist.
Genau,
ja?
Genau.
Das bedeutet sterile Immunität. Ja,
ja, und das war ja das Narrativ, was...
Das ist ja aber gar nicht überprüft worden in den Zulassungsstudien.
Nö, genau.
Ganz klare Aussage. Das ist nicht überprüft worden, das ist überhaupt kein Untersuchungsziel gewesen.
Exakt. Deswegen habe ich das schon mehrfach im Podcast gesagt, dass die gesamte Politik, egal welche Partei, einfach die Zulassungsstudie nicht gelesen hat. Und im EU-Parlament wurden dann ja auch die Verantwortlichen zitiert und wurden ja interviewt, damals auch von einem holländischen Abgeordneten. Und da haben sie ja das alles bestätigt.
Ja, genau. Also das ist offiziell von der EMA bestätigt. Das ist halt dann, dass die EMA, also die Europäische Untersuchungsbehörde, bestätigt hat, dass die Pharmafirmen in ihren Studien keine sterile Immunität untersucht haben. Genau. Wobei, aber das ist gar nicht unser Thema gewesen, weil wir haben ja
Nee,
tatsächlich
klar, ich wollte
nicht
nur noch mal
dieses,
sagen, dass
ja, wir
das.
haben nur das untersucht, wir haben quasi das analysiert, was in den Studien tatsächlich untersucht wurde. Also man guckt quasi, das heißt ja nichts anderes, wonach gucke ich als Studienteilnehmer, als Studiendurchführer, nach welchen Parametern gucke ich? Und das war eben einerseits die Verhinderung von Krankheitsfällen und dann noch als Unterabteilung die Verhinderung von schweren Krankheitsfällen. Wir reden von Covid. Dass die Verhinderung ist quasi durch den Vergleich der zwei Gruppen. Danach wurde geschaut und es wurde gezählt zumindest, und das haben wir ja analysiert, die Anzahl der Nebenwirkungen und der leichten Nebenwirkungen, der schwerwiegenden Nebenwirkungen und der schwerwiegendsten. Also das ist dann quasi Adverse Events, Nebenwirkungen, Severe Adverse Events im Englischen. Das heißt, das sind dann im Deutschen sind das, würde man jetzt eher sagen, ernsthafte. Wir würden im Deutsch sagen ernsthafte. So Nebenwirkungen und dann gibt es die Kategorie des Serious Adverse Events, wo wir im Deutschen dann schwerwiegend sagen würden, so ungefähr, ne? So, und das sind die Zahlen, die wir angeschaut haben, die auch gelistet sind. Und das sind allerdings ist quasi zu diesen Nebenwirkungen und den schweren Nebenwirkungen im Text der Publikation praktisch nichts zu finden. Außer dass dort steht als Ergebnis, die sind okay. Das sind nicht viele. Mehr steht da nicht. Mehr steht da nicht. Und was Robert, ich und Falk gemacht haben, ist einfach die Zahlen, die sie selber in der Studie nennen, und zwar aber dann nicht im Haupttext, sondern im Anhang, also im Supplementary Material. Dort stehen Tabellen, dort stehen die auch die Zählungen dieser Nebenwirkungen, der leichten, der schweren und auch der serious, der schwerwiegendsten. Auch die Toten sind da ja gelistet. Also diese Zahlen stehen dann in den Anhangsdaten drin, aber sie sind im Haupttext praktisch nicht quantifiziert. Also es wird zwar eine Wirksamkeit angegeben, also die Verhinderung der Krankheitsfälle wird angegeben mit Prozentzahlen, ja, das dann heißt fast nebenwirkungsfrei. Entschuldigung, nee, Nebenwirkung eigentlich nicht, sondern das ist wirksam. Da gibt es dann die 500, die gibt's die Prozentanzahlen, aber zur Sicherheit finden Sie keine quantitative Aussage im Haupttext. Das Einzige, was wir Naivlinge gemacht haben, die nicht in der Epidemiologie und nicht in der Medizin, in der ganzen Forschung nichts damit zu tun haben, wir haben einfach in den Anhang reingeschaut und die Zahlen angeschaut und dann quasi gezählt, Unterschied zwischen den beiden Gruppen, ganz einfache Mathematik betrieben. Und genau das wird im Text nicht gemacht und wird bei den Behörden nicht gemacht. Nicht mal bei den Zulassungsbehörden finden Sie dann in den Berichten sozusagen einen Zahlenwert über die Sicherheit. Geschweige denn, also Wirksamkeit gibt es in Prozentangabe. Im Prinzip ist es die Relative Risk Reduction, relative Risikoreduktion. Aber zur Sicherheit finden Sie jetzt nicht eine Angabe von Häufigkeiten von Nebenwirkungen. Also eine einzige. Und da steht dann, das ist okay. Aber der Vergleich von beiden, was wir dann gemacht haben, also Mathematik, eine Zahlenwert, zweiter Zahlenwert, nämlich den zweite wird schon nicht angegeben in den Zulassungsstudien und dann, also nicht explizit mit einem Zahlenwert und dann dabei raus noch ein Verhältnis bilden, den Harm-to-Benefit-Ratio, das Schaden-Nutzen-Verhältnis, das finden Sie nirgends, in keinem Text, in diesen Publikationen und auch nicht bei den Behörden. Und das ist das, was wir gemacht haben. Also es ist einfach Schulmathematik, was wir da gemacht haben. Mathematik, wie der Robert das gerne vielleicht sogar in seinem Vortrag gesagt hat. Klar, Differenzbildung und Quotientenbildung.
Jetzt sind wir genau in der Diskussion zum Schaden-Nutzen-Verhältnis auch der Impfungen beziehungsweise des Injektionsprogramms. Und da gibt ja eine Frage, die immer so im Raum steht, dass das gesagt wird, die Corona-Impfung habe viele Tausende Tote verhindert. Und nach dem, was du jetzt sagst, Michael, muss man die Annahme aber, ja, muss man, wie muss man das bewerten? Also, das kann man ja gar nicht, kann man ja gar nicht für bare Münze nehmen.
Na, man muss eben gegeneinander abwägen. Schaden gegen Nutzen. Das ist mal die Grundaussage, die wir hier gerade machen. Schaden gegen Nutzen. Was in jedem Medizinlehrbuch drin steht. Ja. So. Und das ist aber in den offiziellen Dokumenten gesagt. So, jetzt Robert. Also, ich meine, bis hin zur Frage der, was wurde verhindert, sollte man zuerst eigentlich sagen, was ist denn, wenn die Intervention stattfindet, die Impfung, was haben wir denn dann zu diesem Vorgang als Schaden-Nutzen-Verhältnis? Das ist das Erste. Und dann kann man sich noch überlegen, wenn die Wirksamkeit ist ja dann das, wenn Sie jetzt sagen, was wurde verhindert, dann sind wir nur auf der Wirksamkeitsseite. Das ist eigentlich eindimensional. Ja? Eigentlich sollte man erstmal Schaden gegen Nutzen abwägen. Und dann kann man die einzelnen Aspekte, nämlich Wirksamkeit und Schaden oder Nutzen, kann man dann einzeln auch noch verfolgen. Ja? Aber zuerst sollte man eigentlich nochmal vielleicht zurück zu diesem Schaden-Nutzen-Verhältnis und dann nochmal zu der Verhinderung, würde ich vorschlagen.
Ja, dann versuche ich auch noch mal kurz so eine kleine, vielleicht so didaktische Zusammenfassung unserer Berechnungsmethode, dass das noch mal auch transparent ist für jeden, der zuhört. Also zunächst mal, wie haben wir den Nutzen bewertet der Impfung? Da haben wir uns angeschaut, wie viele schwere Covid-Fälle wurden denn verhindert in der Impfgruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und da haben wir dann festgestellt, dass bei jedem Impfstoff, den wir uns angeschaut haben, die Zahl der schweren Covid-Verläufe in der Impfgruppe kleiner war als in der Kontrollgruppe. Und das ist eigentlich ja der gewünschte Effekt. Also die Impfung sollte schwere Krankheitsfälle verhindern. Also nicht unbedingt den Kontakt mit dem Virus, das ist ja vielleicht immunologisch irgendwie gewünscht, aber dazu könnt ihr mehr sagen, sondern es ist ja gewünscht, dass man nicht schwer erkrankt. Und das wurde in den Studien immer verhindert. Und das wurde auch breit kommuniziert als Nutzen dieser Impfung. Jetzt ist aber auch immer so, dass ein Medikament auch Nebenwirkungen hat. Und darüber wurde so ein bisschen der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Und wir haben in den Studien aber genau dasselbe gemacht. Wir haben uns angeschaut, wie viele schwere Nebenwirkungen waren denn in der Impf- und der Kontrollgruppe und haben davon auch wieder die Differenz gebildet. Und da haben wir festgestellt, es gab in fast allen Fällen in der Impfgruppe auch mehr Nebenwirkungen als in der Kontrollgruppe, was man auch erwarten würde, weil die ein Medikament bekommen haben. War lediglich bei der Studie von Sputnik anders. Da gab es in der Placebo-Gruppe mehr schwere Nebenwirkungen. Wie auch immer das zu erklären ist, wir wissen es nicht. Aber in allen anderen war es so, dass die Impfung sozusagen mehr Nebenwirkungen hervorgerufen hat als das Placebo, was durchaus vielleicht auch Nebenwirkungen hervorrufen kann. Also selbst, ihr kennt das ja, den Nocebo-Effekt. Also selbst wenn man sozusagen eine Kochsalzlösung gespritzt bekommt, kann man trotzdem noch irgendwie vielleicht psychomotorisch darauf reagieren. Und genau, das heißt, wir ziehen die sozusagen ab. Wir bilden also einfach eine ehrliche Differenz und sagen, das, was an Plus da steht, ist einmal der Nutzen der Impfung gewesen und aber auch einmal der Schaden der Impfung gewesen. Also diese Differenz. Und jetzt haben wir die beiden ins Verhältnis gesetzt. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie viel schwere Nebenwirkung gab es denn jetzt mehr pro verhinderten schweren Covid-Fall? Und der Michael hat eben schon gesagt, das Adjektiv war hier severe, also das war das schwer, was aber irgendwie vielleicht noch eine subjektive Note irgendwie hat. Ne? Man kann einen schweren Husten haben, aber der ist dann vielleicht nach 2 Tagen im Bett ausgestanden oder man kann eine schwere Schwellung haben nach einer Impfung, die ist aber vielleicht auch dann nach 2 Tagen weg. Das wurde aber auf jeden Fall beides so genannt in den Studien und wir haben das auch genau verglichen. Also severe Covid-Cases gegen severe adverse events. Und da kam raus, dass bei den meisten Zulassungsstudien dieses Verhältnis um die 1 herum liegt. Also das heißt, ungefähr so viele schwere Nebenwirkungen zusätzlich entstehen, wie schwere Covid-Fälle verhindert werden oder wurden. Und bei BioNTech war sozusagen der eine Ausreißer, wo das Verhältnis 25 war. Das heißt, es gab dort 25 mal mehr schwere Nebenwirkungsfälle zusätzlich, als es schwere Covid-Fälle gab, die verhindert wurden. Und selbst einen Wert um die 1 wäre auch noch nicht so richtig toll, weil man dann sagt, naja, man Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Man hat jetzt was ist verhindert, aber man hat auch was verursacht. Und wir haben uns festgelegt auf einen Wert von ungefähr ein Zehntel. Das ist aber auch kein fixer Wert. Das heißt, wir hätten eigentlich gerne gehabt, dass pro Nebenwirkung, schwerer Nebenwirkung, mindestens mal 10 Covid-Fälle verhindert werden müssten, damit wir das als wirklich brauchbar erachten. Andere Quellen, die gibt es, die sagen, nee, das muss ja schon eher 100 sein, aber das ist auch wieder ein konservativer Wert. Das ist erstmal so die Zusammenfassung dessen, was wir gemacht haben.
Ja, Wahnsinn. Also total interessant. Auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denke ich mal, sind ja, also unglaubliche Erkenntnisse, die hier so zutage kommen.
Ich würde jetzt noch was dazu sagen. Wir
Ja,
haben ja
klar,
in letzter
gerne.
Zeit Rückmeldungen bekommen, einige Rückmeldungen, kritische Rückmeldungen. Gestern, vorgestern wurde in der Berliner Zeitung ein Artikel publiziert, wo dann die Einwände zum Beispiel gegen die Frage auch formuliert sind. Das ist übrigens ein guter Artikel, finde ich, ein recht fair geschriebener Artikel in der Berliner Zeitung. Ich glaube, Herr Rücker ist der Journalist, der das geschrieben hat. Und der hat eben andere Leute Stellung nehmen lassen zu unserer Studie. Und ich will jetzt nicht, also was dabei rauskommt, ist, dass die Kritik momentan an unserer Analyse darauf hinausläuft, quasi, ich sage jetzt erstmal Semantik zu machen. Ja? Also man kann, man, so also quasi Grundton, man kann doch Severe Covid Cases, wie sie dort definiert sind, also schwere Covid-Erkrankungen nicht mit schweren Severe Adverse Events, also schweren Nebenwirkungen vergleichen. Im Englischen gibt es ja eben auch die Kategorie Serious Adverse Events, was schärfer ist, was so in Richtung Hospitalisierung geht. Jetzt haben wir das, ja, so kann man kritisieren, aber es wird in der Literatur werden diese Begriffe verwendet und sie werden nicht bewertet und eingeordnet. Jetzt haben wir das mal gemacht. Und jetzt kriegt man nämlich die Rückmeldung. Jetzt kommen plötzlich die Menschen, die dann sagen, ja, das eine kann man mit dem anderen ja nicht vergleichen. Okay, dann lassen wir uns drauf ein und sagen, dann vergleichen wir eben nicht mit Severe Adverse Events, sondern mit Serious Adverse Events. Die sind ja auch angegeben. Und dann kommen wir immer noch auf ein Schaden-Nutzen-Verhältnis bei dieser BioNTech-Pfizer-Studie vor der Zulassung von 4. Also immer noch viermal mehr Serious Adverse Events, die sich auf dem Niveau der Hospitalisierung befinden, ja, im Vergleich zu Severe Covid, Verhinderung von Severe Covid Cases, also den schweren Krankheitsfällen. So, ist immer noch ein Faktor 4. Jetzt mache ich mal weiter. Jetzt könnte man jetzt dieses 6 Months Follow-up nehmen, was ich in der letzten Folge auch schon benannt habe. Also das heißt, die gleichen Daten, die quasi von Comirnaty, BioNTech-Pfizer-Stoff, erhoben wurden, dann bei den Probanden 6 Monate verfolgt. Und wenn man das tut, dann sieht man, dann sammeln sich nämlich dann verhinderte Krankheitsfälle ein bisschen mehr an, so wie das sozusagen bei den Einwänden, zum Beispiel auch bei diesem aktuellen Artikel in der Berliner Zeitung genannt wird. Ja, das könnte man ja nicht vergleichen. Ich meine, die Folgen sozusagen einer Impfung sind kurzzeitlich. Das muss man dazu sagen. Ja, das sind Kurzzeit-Adverse Events, also die Nebenwirkungen. Ja, das sind nur die in der kurzen Zeit danach, die direkt kommen, die unmittelbaren Reaktionen von empfindlichen Menschen. Aber bei den Krankheitsfällen ist es ja so, dass diese sogenannte Impfung dann über längeren Zeitraum auch irgendwie Krankheitsfälle verhindert. Ja, also der positive Nutzen ist sozusagen über längeren Zeitraum zu beobachten. Ja, das kann man beobachten bei dieser Thomas et al. Studie. Da kommen wir aber, wenn ich die Zahlen mir dann anschaue, habe ich gestern in Vorbereitung nochmal gemacht, dann reduziert sich quasi, wenn man die schweren Nebenwirkungsfälle, die mittleren sozusagen nimmt, dann kommen wir nicht mehr auf den Faktor 25, so wie prominent in den letzten 2 Monaten durch die Landschaft erzählt wird, die wir ja auch rausbekommen haben. Dann kommt man dann auf 5 nur noch. Also das heißt, das Schaden-Nutzen-Verhältnis ist immer noch oberhalb 1, wenn man die Severe Adverse Events anschaut. Und wenn man die Serious anschaut, dann kommt man endlich nach 6 Monaten auf einen Wert von 0,5. Sprich, dann ist die Anzahl der schweren Nebenwirkungen nur noch halb so groß wie die verhinderte Anzahl der Krankheitsfälle über ein halbes Jahr beobachtet. Jetzt fragt man sich aber, warum in der Studie sozusagen, das ist jetzt, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, im Feld sieht es so aus vielen Publikationen, dass die Wirkung der Impfstoffe nach 3 Monaten schon stark abfällt. Also warum dann in der Zulassungsstudie über 6 Monate scheinbar mit einer Effizienz von gleichbleibenden Effizienz von 90, 80, 90% Krankheitsfälle verhindert wurden, ist interessant. Warum das in der Studie war, aber dann im Feld nicht beobachtet wurde. Also nur eine Nebenbemerkung.
Das sind schon ziemlich kuriose Zahlen, würde ich mal fast so sagen. Und
Ja.
das wirft natürlich Fragezeichen auf. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch euer eigenes Bild machen darüber und auch mal darüber nachdenken, was diese Zahlen halt so bedeuten. Ja, wir haben noch eine offene Frage, und zwar und zwar bleibt noch offen, ob das Injektionsprogramm, das es gegeben hat, nicht zu verzögerten Todesfällen geführt hat, die man aufgrund des zeitlichen Abstands nicht mehr zu den Nebenwirkungen zählt. Und es wurde ja auch keine Differenzierung, der Chargen vorgenommen. Und wo wir davon ausgehen oder wo wir wissen, die auch einen großen Einfluss auf die Art und Umfang der Nebenwirkungen hatten. Und wisst ihr darüber schon irgendwas Näheres? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen?
Vorhin hatten Sie ja noch die Frage, die war jetzt eigentlich offen, wie viel sind verhindert worden, also durch das Impfprogramm. Das war das eine. Und das zweite war jetzt nochmal genau die Langzeitwirkung. Das war jetzt das. Und ob dazu Zahlen da wären. Also es gibt aus unserer Sicht, wir sind ja nicht die Datensammler. Also wir haben ja praktisch immer nur, ob es nun Behördendaten oder die Zulassungsstudiendaten sind, haben wir quasi als Zweitverwerter Daten genommen und sie neu reanalysiert. Ich wüsste nicht, dass es überhaupt irgendwelche Datenerhebungen gibt, doch, das stimmt nicht. Es gibt Langzeitstudien. Es gibt Langzeitstudien in der Form wieder. Es gibt eine geimpfte Gruppe und es gibt eine ungeimpfte Gruppe. Da gibt es mehrere, auch jetzt über große Gruppen und über längeren Zeitraum untersuchende Studien. Das gibt es schon. Also was man sagen kann, ich habe gestern nochmal in der Literatur nachgeschaut. Mir fallen 4 Studien ein, die wirklich aussagekräftig sind. Das ist eine aus Südkorea. Wartet, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir das. Also es geht zum Thema Myokarditis und Perikarditis. Sozusagen tritt die mehr auf und in Impfgruppen als in ungeimpften Gruppen, bei der man weiß, Myokarditis, also Herzmuskelentzündung und Herzbeutelentzündung, wenn die auftreten, dann ist die Lebenserwartung, das ist bekannt in der medizinischen Literatur, dann ist statistisch die Lebenserwartung dieser Leute deutlich verringert. Sprich, wenn mehr Perikarditis und mehr Myokarditis in Impfgruppen auftritt, dann ist die Lebenserwartung dieser Gruppe auf jeden Fall statistisch gesehen niedriger. Ganz klare Aussage. Da gibt es nichts. Dazu gibt es eine Studie und das ist so, dass signifikant in Impfgruppen, und das ist, glaube ich, eine japanische Studie gewesen, für die gesamte japanische Bevölkerung, dass die Perikarditis und Myokarditis signifikant deutlich erhöht ist in den Impfgruppen. Dann gibt es eine Studie zu, ich glaube, das war Taiwan, zu Augeninfarkten. Auch da große Gruppe aus klinischen Datenbanken. Augeninfarkte sind signifikant erhöht in Impfgruppen. Dann gibt es eine Studie aus spanischen Madrider Krankenhaus, die gesehen haben, dass Myokardinfarkte, also Infarkte in Kliniken, dann erhöht sind, wenn die Kombination von einer Impfung da ist, also dieser klassischen Covid-Impfung, und einer Infektion, einer natürlichen Infektion. Also wenn beides zusammenkommt, quasi Infektion trotz Impfung, dann ist das eine hohe Gefahr für einen deutlich höhere Gefahr für einen Myokardinfarkt gewesen. Und dann gab es noch eine Studie, ich glaube, die war aus Korea, dass sowohl die Vorboten von Demenz als auch die ausgeprägten Alzheimer-Krankheiten, neue Krankheitsfälle sozusagen, dass diese Wahrscheinlichkeit von Demenzstart oder Alzheimer-Erkrankung, dass die erhöht sind aufgrund von Impfung. Diese vier Studien fallen mir dazu ein. Also da gibt es schon Studien in der medizinischen Literatur, einige, die eine ganze Latte von langfristigen Nebenwirkungen hier auch schon benennen.
Das finde ich insofern interessant, was du sagst, weil es deckt sich auch mit vielen Beobachtungen, dass wir ganz viele Long-Covid-Fälle auch haben, drei dritte Impfung und dann eine schwere Infektion. Also, dass da irgendeine Kombination stattfindet, die sehr unglücklich ist und offensichtlich das Immunsystem so nachhaltig beeinflusst, dass eben die Leute teilweise nicht mehr vom Sofa oder aus dem Bett kommen. Und wo wir ja händeringend jetzt auch nach therapeutischen Lösungen suchen, die wieder auf die Beine zu kriegen. Ja, das kann man in leichteren Fällen schon ganz gut hinbekommen. Aber ich kenne auch viele schwere Fälle, ja, die seit vielen Monaten, teilweise Jahren jetzt schon bettlägerig sind und da nicht wieder auf die Füße kommen, weil sie eben diese Autoantikörperbildung und so weiter da sehr, sehr schlecht und negativ auswirkt. Ja.
Ja, was bleibt zu sagen? Also erstmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr auch für den zweiten Teil nochmal unsere Gäste wart. Ich denke, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel der Daten und Zahlen zu Covid-19 gebracht. Wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, wenn es keiner machen will, dann machen wir es halt hier mit euch in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Robert, vielen Dank nochmal. Michael, vielen, vielen Dank. Waren zwei ganz tolle Aufnahmen, zwei ganz tolle Episoden. Jens, auch dir vielen Dank wieder und euch da draußen auch, liebe
Axel, ich
Zuhörerinnen
habe noch
und
eine abschließende Frage, bevor du jetzt
ja klar, dann hau rein.
abmoderierst. Ich hätte noch mal eine Frage in die Runde. Work in Progress, weil du das auch im Video gesagt hast. Wo seid ihr gerade dran und was können wir noch so erwarten?
Also zum Thema Übersterblichkeit arbeiten wir im Moment an einer etwas besser aufgelösten Version. Wir haben ja über die Jahre uns das angeschaut bisher und wollen das nun aber saisonweise und sogar wochenweise auflösen. Also welche Alterskohorten sind zu welchen Zeiten verstorben? Und das ist eine Studie. Das andere ist noch eine bessere Abschätzung des an oder mit Covid verstorben durch eben die zusätzliche Datenlage an Antikörpertests, die es gibt.
Ja, das heißt, das Zweite, was der Robert genannt hat, ist schon fertig. Das ist quasi schon in den Publikationsprozess eingetaktet. Das ist die Analyse. Das ist Work in Progress insofern. Eigentlich ist die Arbeit schon getan, aber jetzt die Arbeit des Wissenschaftlers ist ja auch, es dann bis zur Peer-Review-Publikation voranzutreiben, also überprüfte Wissenschaft. Und das ist das, wo in dem, das ist quasi das, wo wir bei der Auswertung der Antikörperdaten gerade stehen. Das bedeutet eigentlich nur, dass man eine Kalibrierung zwischen PCR-Tests und Antikörper-Feststellungen im Blut gemacht hat. Nicht man, sondern wir. Und zwar auf der Datenbasis von den Daten der akkreditierten Labore in der Medizin, die im Übrigen im Internet nicht mehr verfügbar sind. Aber wir haben sie gesichert. Und die, wie der Robert sagt, das Vorantreiben der feineren Auflösung der Übersterblichkeitsanalyse, das sind die wichtigsten Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Genau.
Ja, vielleicht noch eine Geschichte, die wir auch im Moment versuchen zu publizieren und was aber ein bisschen schwierig ist, weil es eben kein so angenehmes Thema ist, ist sozusagen das Lieblingsspielzeug in der Pandemie waren ja auch die Masken. Und wir haben uns dann mal gefragt, was sozusagen der wissenschaftliche Hintergrund ist. Warum soll eine Maske in der Bevölkerung sozusagen einen positiven Nutzen gehabt haben? Was könnten da die Mechanismen sein? Und ja, sobald es publiziert ist, können wir dann darüber auch mal sprechen.
Auf jeden Fall. Dann binden wir jetzt ab. Vielen Dank nochmal für den Ausblick. Und ja, wir nehmen dich beim Wort, Robert. Also mit den Masken, das ist auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Und wenn da was publiziert ist, dann werden wir dich auf jeden Fall nochmal einladen.
Da sind zwei Münchner Kollegen mit dabei, noch mit dabei.
Ja, dann machen wir eine große Runde. Ist auch okay. Machen wir eine große Runde. Okay, also dann nochmal vielen, vielen
Vielen
Dank an
Dank.
euch beide, dass ihr hier für zwei Folgen bei uns Rede und Antwort gestanden habt. Jens, auch dir vielen Dank. Und euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.